sagt des Öfteren, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich denke, bei so einer Präsentation muss man sagen, wer Augen hat zu sehen, der sehe. Denn Psalm 19 macht deutlich, Gott hat zwei Bücher, das Buch der Natur, und dort sagt es in Psalm 19, dass es ohne Laut ausgeht, diese Botschaft, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Wir sehen etwas von seiner Allmacht, von seiner Schönheit, von seiner Weisheit. Aber jetzt wollen wir uns noch dem zweiten Buch zuwenden, seinem Wort, wo er auch etwas von seiner Macht zeigt und wo wir aber auch etwas von seiner Liebe erkennen dürfen. Wir machen also Fortsetzung dort, wo die letzten zwei Wochen Christian über Markus 4 und 5 gepredigt hat. Und in diesem Text beschreibt Markus vier Bereiche, vor denen wir Angst haben, vier Bereiche, wo wir hilflos sind, vier Bereiche, wo er eben seine Macht gezeigt hat. Da hatten wir vor zwei Wochen zuerst die Naturgewalten, den Sturm am See, die Stillung des Sturms und wie mit zwei Worten Jesus den Sturm stillt und die Wellen sich im selben Augenblick legen. Vor den Naturgewalten haben wir Angst, weil wir uns hilflos fühlen. Und da gibt es natürlich nicht nur den Sturm auf dem See, sondern da gibt es die Sturmfluten, die uns in Österreich selten erreichen, Hochwasser, wo wir zumindest in Haag noch nie ein Problem hatten. Es gibt Erdbeben immer wieder rund um die Welt. Auch hier sind wir in unserem Gebiet doch ziemlich verschont. Vulkanausbrüche, die viel Schaden anrichten. Waldbrände, von denen wir immer wieder hören, in Kalifornien, in Australien. Blitzeinschläge haben wir schon gesehen und seit zwei Tagen reden wir auch wieder von den Meteoriteneinschlägen in Sibirien. Aber all diese Naturgewalten kennen wir eigentlich fast nur aus den Nachrichten. Wir wohnen in einem Gebiet, wo es uns auf diesem Gebiet eben sehr, sehr gut geht. Dann letzten Sonntag haben wir etwas gesehen von dem Bösen im Menschen, wo Jesus Dämonen austreibt. Auch hier müssen wir sagen, dass wir wahrscheinlich selten mit Dämonen zu tun haben, zumindest, dass wir sie als Dämonen erkennen. Wir sehen so wenig von ihnen, dass wir oft nicht mehr mit ihnen rechnen und manchmal vielleicht manche sogar nicht mehr daran glauben. Aber es geht eben nicht nur um die Dämonen, es geht um das Böse im Menschen, was hier sichtbar wird. Natürlich in Krieg, in Terroranschlägen, in Mord, in Vergewaltigung und vielen anderen Dingen. Aber auch davon betreffen uns die meisten nicht. Zumindest denke ich, dass wir selten einkaufen gehen und wirklich große Angst haben vor einem Terroranschlag oder dass so etwas ganz Schlimmes passiert ist. Betrifft uns oft eher im Kleinen, die verletzenden Worte, die Einsamkeit oder was immer uns betrifft. Aber heute haben wir einen Abschnitt, der uns wieder wohl alle betrifft, zumindest von Zeit zu Zeit, das eine und das andere ganz sicher immer, irgendwann einmal. Es geht um Krankheit und Tod. Markus erzählt uns zwei Begebenheiten, die hier zusammenhängen, die ineinander gewoben sind, wo Jesus Krankheit und Tod konfrontiert. Da schreibt er, und ich lese den Text mal vor, als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm und er war am See. Wir erinnern uns, letzten Sonntag war er auf dem anderen Ufer, auf der anderen Seite und dort haben sie ihn weggejagt. Dort haben sie gesagt, bitte verlass uns, sie wollten ihn nicht mehr. Jetzt kommt er auf diese Seite und hier wartet eine große Menschenmenge oder versammelt sich. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte, aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen, und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe. Und befahl, man sollte ihr zu essen geben. 2 Geschichten, 2 Persönlichkeiten und der Kontrast zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Der eine ein angesehener Vorsteher der Synagoge, die andere eine unbedeutende, in diesem Fall namenlose Frau. Der eine hatte 12 Jahre an Freude mit seiner Tochter, die 12 Jahre alt war. Die andere hatte 12 Jahre Leid erlitten. Vermutlich war er als Synagogenvorsteher verhältnismäßig reich. Die Frau war bankrott. Sie hatte alles ausgegeben, was sie hatte. Vermutlich hat der eine noch nie Hilfe gebraucht. Die andere hat 12 Jahre Hilfe gesucht, aber nie bekommen. Und so war es für ihn das erste Mal, dass er Hilfe brauchte. Und für sie war es wohl der letzte Versuch überhaupt. Ein großer Kontrast zwischen den beiden und ich denke, das macht uns deutlich, bei Jesus ist kein Ansehen der Person. Er nimmt sich genauso Zeit für die Frau, die unbedeutende, unbekannte Frau, wie er sich für den Synagogenvorsteher Zeit nimmt. Bei ihm ist es egal, ob arm oder reich, ob groß oder klein, ob jung oder alt, ob fromm oder gottlos, wir dürfen zu ihm kommen. Nachdem er sich zuerst mit der Frau beschäftigt, wollen wir uns zuerst die Frau anschauen, die, wie wir gesehen haben, also 12 Jahre gelitten hat, körperlich gelitten hat unter den erfolglosen Versuchen der Ärzte. Aber sie hatte noch ein weiteres Problem. Sie war nämlich nicht nur gesundheitlich angeschlagen, sondern sie war geistlich und gesellschaftlich isoliert. Denn nach dem Alten Testament, nach dem jüdischen Gesetz, heißt es, wenn eine Frau einen Ausfluss hat und Blut aus ihrer Scheide fließt, ist sie 7 Tage lang unrein. Und jeder, der sie berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Und die hat das eben nicht nur einmal gehabt und war 7 Tage unrein, sondern die war seit 12 Jahren unrein, weil es überhaupt nicht aufgehört hat. Ausgeschlossen von der Gesellschaft, keinen Zugang zum Tempel, zum Heiligtum und so weiter. Unvorstellbares Leid, 12 Jahre ist eine lange Zeit. Und jetzt kommt sie zu Jesus. Die Frage ist, warum? Warum kommt sie zu Jesus? Nun, ich denke, es gibt 2 Gründe, die heute noch die gleichen oft sind. Sie hatte große Not und Ausweglosigkeit. An einer anderen Stelle sagt Jesus im Markus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist, denke ich, das Hauptproblem, das wir in Österreich haben. Wir haben zu wenig Sünder. Denn nur Sünder können Hilfe finden bei Jesus. Die, die sich für gut halten, die kommen natürlich nicht zu Jesus. Ich habe neulich von einem Christen gelesen, der mit einem, der sehr gegen das Christentum war, geredet hat. Und er kam überhaupt nicht weiter in diesem Gespräch. Und dann fragte er ihn, was er denkt, wer in den Himmel kommt. Na, dann meinte er, der andere, na, da wirst du jetzt wahrscheinlich eben sagen, nee, Entschuldigung, er hat gefragt, wohin gehen Sünder? Dann hat er gesagt, na, wahrscheinlich wirst du mir jetzt sagen, in die Hölle. Nein, sagt er, in die Gemeinde. Sünder gehen in die Gemeinde. Die nicht Sünder sind, die kommen hier nicht her. Die brauchen das nicht, aber Sünder gehen in die Gemeinde. Diese Frau wusste, dass sie jetzt körperliche Not hat und wegen der kommt sie zu Jesus. Aber wir sehen dann auch, dass er ihre geistliche Not stillt. Und das Zweite war, sie hatte von Jesus gehört. Natürlich kann sie nur zu Jesus kommen, wenn sie von ihm gehört hat. In Vers 27 lesen wir, diese Frau hatte von Jesus gehört. Paulus schreibt in Römer 10, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Deswegen ist die Predigt im Gottesdienst wichtig, weil der Glaube aus dem Hören kommt, aus der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Luther übersetzt hier noch, der Glaube kommt aus der Predigt. Das Wort kann man auch mit Predigt übersetzen, aber es kann man genauso gut mit Gerücht übersetzen, mit Erzählung. Und dann wird es deutlich, dass es nicht nur hier vorne geschieht, sondern dass es im Alltag geschehen kann, dass wir, die wir zu Jesus gekommen sind und geheilt worden sind, dass wir das weitersagen können, damit andere es hören, denn nur aus dem Hören hier kommt der Glaube. Und sie kommt also zu Jesus und sie sagt sich, wenn ich ihn nur sein Kleid berühren kann, dann werde ich gesund. Und Jesus spürt, dass Kraft von ihm ausgeht. Ich muss zugeben, das ist mir eigentlich früher noch nie so aufgefallen. Man sieht Jesus in Israel herumgehen und heilt am laufenden Band sozusagen. Und wir denken, ja, das ist ja nichts, ein bisschen spazieren gehen und dann mal hier jemand anrühren und hier jemand mal nur ein Wort sagen und die Leute sind alle gesund. Aber nein, das kostete ihn Kraft. Und deswegen brauchte er manchmal Ruhephasen. Deswegen lesen wir zum Beispiel in Markus 1, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Am Abend vorher hatte er viele geheilt. Und Petrus läuft ihm dann nach und sagt, wo bist du? Die Leute suchen dich alle. Da waren noch viel mehr, die geheilt werden wollten. Aber Jesus musste sich zurückziehen, um mit seinem Vater Gemeinschaft haben. Ich denke, das ist oft ein Problem für die sogenannten Vollzeitler im Reiche Gottes, für Pastoren und Missionare, dass sie vergessen, dass geistlicher Dienst Kraft kostet. Gebet kostet Kraft, die Verkündigung des Evangeliums kostet Kraft. In beiden Fällen braucht die Bibel manchmal das Wort Agonie. Es ist ein Todeskampf. Beten ist nicht einfach. Am Dienstag ist wieder Gebetsstunde. Wenn ihr da hinkommt, werdet ihr das merken. Deswegen sind da so wenig, weil es Kraft kostet. Ich habe neulich eine Kurzandacht gelesen über den Schlaf, über Psalm 127, Vers 2. Vergebens steht ihr früh morgens auf und setzt euch spät nieder, um das Brot der Mühsal zu essen. So viel gibt Gott dem, den er liebt, im Schlaf. Und so, dazu schrieb diese Frau, die Julie, in einem kurzen Andacht, während wir nichts tun, gibt Gott uns neue Energie, erneuert unsere Zellen und organisiert die Informationen in unseren Gehirnzellen neu. Das heißt, während wir schlafen, tut Gott was. In uns. Wir merken es gar nicht. Wir merken es nur, wenn es fehlt. Wir denken manchmal, dass die Arbeit, die wir für Gott tun, wichtiger ist als die Arbeit, die er für uns tut. Es gibt auch da wieder Mitarbeiter im Reiche Gottes, die denken, Schlafen ist Vergeudung. Die denken, sie müssen für Gott was tun und vergessen, dass Gott was für sie tun will. Das ist natürlich kein Vers für Leute, die faul sind, sondern das ist ein Vers für Leute, die denken, dass ihre Arbeit wichtiger ist, als was Gott tut. Aber die Frage ist noch, warum stellt Jesus diese Frau so öffentlich bloß? Warum kann sie nicht einfach, nachdem sie geheilt ist, unerkannt verschwinden und sich freuen, dass sie gesund ist? Nun, ich denke, eins ist, Jesus will ihr mehr als nur körperliche Gesundheit geben. Wir wissen nicht, ob sie nur für die körperliche Gesundheit kam oder ob sie mehr erwartet hat, aber Jesus gibt ihr mehr als das. Er gibt ihr eine persönliche Beziehung. Er redet sie an und sagt, Tochter. Hätte sie nur berührt und wäre verschwunden, wäre überhaupt keine Beziehung da gewesen, aber Jesus möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Die Frage ist dann oft für uns, wollen wir wirklich den Geber oder wollen wir oft nur seine Gaben? Und er wollte ihr geistliche Heilung geben. Er spricht ihr Friede zu. Und Friede ist mehr als nur kein Krieg, sondern Friede im Wort Gottes beinhaltet immer das ganze Paket. Und das ist auch der Friede mit Gott. Und ich denke, er wollte, dass sie sich öffentlich dazu stellt, was hier passiert ist. Denn in Römer 10 heißt es, man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Es ging auch darum, dass die anderen alle das mitkriegten, dass hier diese Frau öffentlich bekennen musste, wer sie war. Das heißt hier, sie hat eben die ganze Wahrheit gesagt. Sie musste zugeben, dass sie unrein ist, dass sie ausgestoßen ist, dass sie völlig hilflos ist. Und das hat sie gerettet. Aber die Frage, die natürlich dann ganz sicher im Raum steht, eine brennende Frage ist, denn wir wollen diesen Text ja für uns auch heute anwenden. Und diese brennende Frage ist, warum heilt Jesus heute nicht immer? Auch wenn das manche Leute behaupten, aber er tut's nicht. Warum heilt er nicht immer? Nun, das wäre eine eigene Predigt natürlich und selbst in einer Predigt, in einer ganzen Predigt, könnte man nicht alle Fragen beantworten. Ganz einfach, weil Gottes Weisheit unerforschlich ist, weil seine Wege höher sind als unsere Wege. Aber eins möchte ich sagen, es liegt nicht daran, dass unser Glaube zu klein ist. Paulus schreibt in seinem letzten Brief, Trophimus habe ich krank in Milet zurücklassen müssen. So ein kleiner Nebensatz fast. Aber der sagt uns sehr viel. Warum? Und dieser Paulus war der Paulus, der einmal einen Toten auferweckt hat. Das war der Paulus, von dem sie die Schweißtücher genommen haben und jeder, der dieses Schweißtuch berührt hat, ist gesund geworden. Und dann gibt es eben Leute, die behaupten, das muss heute noch genauso sein, weil Jesus ja derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist richtig, Jesus ist derselbe. Aber das heißt nicht, dass er jeden gleich behandelt und immer das Gleiche tut und außerdem hat er auch damals längst nicht alle geheilt. So haben wir keine Antwort, aber eins ist sicher, es liegt nicht daran, und das sollen wir uns nie einreden lassen, und es gibt Leute, die uns das einreden wollen, dass es an unserem Glauben liegt. Das wird dann bei der nächsten Geschichte noch deutlicher. Denn wenn man tot ist, kann man nicht mehr glauben, und trotzdem hat Jesus dreimal Leute auferweckt. Nun, während dieses alles sich hier abspielt mit dieser Frau und den vielen Leuten, wir können uns vorstellen, wie es dem Jairus ging. Der saß auf Nadeln, obwohl er wahrscheinlich gestanden ist. Denn es war dringend, seine Tochter lag in den letzten Zügen. Sie lag schon im Sterben. Das heißt, Jesus muss rechtzeitig kommen, sonst ist es zu spät. Und dann passiert das, was er gefürchtet hat. Die Leute kommen und erzählen ihm, zu spät. Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Meister nicht mehr bemühen. Und dann finden wir in dieser zweiten Geschichte drei Aussagen Jesu, drei Worte. Nur dreimal spricht er etwas. Und da haben wir zuerst ein Wort des Glaubens. Er sagt in Vers 36, fürchte dich nicht, glaube nur. Und genauer übersetzt sollte es eigentlich heißen, fürchte dich nicht, höre nicht auf zu glauben. Das heißt, er kam ja schon mit Glauben zu Jesus. Deswegen ist er gekommen, weil er geglaubt hat. Aber jetzt bestand die Gefahr, dass er aufhören würde zu glauben. Und so sagt Jesus ihm, fürchte dich nicht, hör nicht auf zu glauben. Glaube weiter. Nicht nur dieser erste Anfangsglaube, sondern jetzt die Fortsetzung des Glaubens. Und das ist das Tolle, dass wenn Glaube da ist, dass es nicht auf uns ankommt, dass wir weitermachen können, sondern es kommt auf Jesus an. Denn Petrus sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und das, denke ich, gilt nicht nur für Petrus, denn wir lesen, dass er unser hoher Priester ist, dass er für uns eintritt, dass er auch für uns betet. Dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Unsere Gewissheit liegt nicht in uns, dass wir so stark sind, dass wir so gläubig sind, sondern die Gewissheit liegt in ihm, dass er für uns betet, dass wir unseren Glauben nicht verlieren, dass unser Glaube nicht aufhört und dass wir dann sogar den Glauben der Brüder stärken können. Und dann hat er ein Wort der Hoffnung. Das Mädchen war wirklich tot, das wissen wir. Der Talmud, die Erklärung des Gesetzes, sagt an einer Stelle, selbst die Ärmsten in Israel sollten nicht weniger als 2 Flötenspieler und eine Klagefrau anheuern, wenn jemand gestorben ist. Und so, wenn Jesus dorthin kommt, dann lesen wir, dass dort viel Getümmel war, dass viel Lärm war. Dort waren diese Flötenspieler und Klagefrauen. Und die heuert man nur an, wenn das Kind wirklich tot ist. Das ist also keine Frage. Und dann kommt Jesus dorthin und sagt, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und er wird ausgelacht. Warum? Ja, weil das waren die Fachleute, die wussten ja wirklich, wenn jemand tot ist. Das war also keine Frage, das war kein Problem für sie. Das ist eindeutig tot, das Kind. Und Jesus behauptet, es schläft nur. Nun, wir sagen ja auch, wir haben viele Wörter für Sterben und viele Umschreibungen und eins ist ja auch, er ist entschlafen. Und so ist es auch im Griechischen, in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, dass es ein Wort für Schlafen gibt, das man auch mit entschlafen oder mit Sterben übersetzen kann. Und wenn Jesus das Wort hier verwendet hätte, dann wäre es zweideutig gewesen, ein bisschen. Ich meine, er sagt zwar ausdrücklich, das Kind ist nicht tot, das wäre dann ein bisschen komisch gewesen. Das Kind ist nicht tot, aber es ist entschlafen. Nein, er sagt schlafen. Ein Wort, das nur schlafen bedeutet. Und deswegen lachen sie ihn aus. In einer anderen Situation, als Lazarus gestorben war und die Boten gekommen waren, dass Lazarus krank ist, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Dort verwendet er das andere Wort, das zweideutig ist. Und die Jünger verstehen es auch zuerst falsch. Die Jünger sagen, na, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Das ist doch gut, wenn er schläft. Und dann muss Jesus es ihnen mit einem anderen Wort deutlicher sagen und sagen, nein, er schläft nicht, sondern er ist gestorben. Das heißt, hier haben wir, für Jesus ist der Tod nur ein Schlaf. Er braucht nur hingehen und sie aufwecken. Und dann haben wir das dritte Wort der Liebe und der Macht. Jesus lässt diese Spötter nicht mitgehen, sondern es sind nur 3 Jünger und die Eltern des Kindes. Und er tritt an das Bett, wo das Kind, das tote Kind liegt, und er sagt nur 2 Worte, Talita cum. Kleines Mädchen, steh auf. Wir wissen nicht, ob Jesus normalerweise Griechisch geredet hat oder normalerweise aramäisch geredet hat, aber hier macht Markus deutlich, Jesus hat dieses Kind in der Muttersprache angeredet, obwohl dieses Kind mit großer Wahrscheinlichkeit auch Griechisch konnte. Jesus spricht uns immer in der Sprache an, die wir am besten verstehen. Und hier sehen wir etwas von dieser Macht des Wortes Gottes. Da gibt es keine andere Erklärung mehr. Bei der Stillung des Sturms könnte man noch denken, es war Zufall, dass dann gerade der Sturm nachgelassen hat. Und die Dämonenaustreibung, naja, die kann man ja auch nicht sehen. Und dass die Schweine da sich ertränkt haben, das kann ja auch andere Gründe haben. Vielleicht haben sie ein paar Bienen gestochen oder was immer. Da kann man Erklärungen finden. Und die blutrünstige, die Frau mit dem Blutfluss, ja, das konnte man ja nicht sehen, dass die wirklich geheilt ist. Und das ist ja heute auch oft, wenn man in solche Veranstaltungen geht, wo viele Heilungen stattfinden. Viele davon kann man gar nicht sehen und nachvollziehen, ob sie wirklich geschehen sind. Aber hier ist etwas, was eindeutig ist. Und was außer Frage steht, das Alte Testament sagt, man braucht 2 oder 3 Zeugen, um etwas festzumachen. Hier haben wir 5 Zeugen, die dabei waren. Dass Jesus nur sagte, Talita cum, und das Mädchen richtete sich auf. Das ist die Macht des Wortes Gottes, das Tote auferwecken kann. Aber wieder, was sagt das uns? Wir sind hier alle lebend. Und die Frage ist, ob wir überhaupt nochmal aufstehen wollen, wenn wir erst gestorben sind. Aber auch hier wird es deutlich, es hat ja auch einen geistlichen Aspekt, dass wir, sagt die Bibel, geistlich tot sind. Und da ist das Gleiche. Ein Toter kann nichts tun. Wir reden gern davon, dass Menschen sich entscheiden müssen und so weiter, aber das können sie gar nicht, denn sie sind geistlich tot. Da muss erst etwas geschehen. Paulus beschreibt es in einem anderen Vers im Korintherbrief, denn der Gott, der einst aus der Finsternis Licht leuchten ließ, hat das Licht auch in unseren Herzen aufstrahlen lassen. Er spannt den Bogen von der Schöpfung, die wir erst so wunderbar gesehen haben, wo Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er sagt, das Gleiche ist bei uns passiert. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und dann konnten wir uns entscheiden. Oder in dem Bild zu sprechen hier, dann konnten wir aufstehen. Solange das Mädchen tot war, konnte sie nicht aufstehen. Aber als Jesus erst gesagt hat, Talita, komm, als er erst dieses Machtwort gesprochen hat, dann konnte sie aufstehen. Der leibliche Tod, wie wir alle wissen, ist garantiert, ist sicher, das Zweifeln, also ich wüsste niemanden, der das anzweifelt, dass er irgendwann einmal sterben wird. Aber dieser leibliche Tod ist nur vorübergehend. Und er verliert seinen Schrecken, wenn wir sehen, was danach kommt. Hannes hat es schon ein bisschen angedeutet. Martin Lloyd-Jones war ein sehr, sehr bekannter Prediger in England im letzten Jahrhundert. Er war der Pastor der Westminster Abbey von 1939 bis 1968. Und als er schwer krank im Bett lag und er konnte nicht mal mehr sprechen, dann hat er aber trotzdem deutlich gemacht, er möchte nicht mehr, dass die Leute für ihn beten. Und dann hat er auf einen Zettel geschrieben, haltet mich nicht zurück von der Herrlichkeit. Er wusste um die Macht des Gebetes, aber er sagt, bitte hört auf zu beten, ich möchte endlich in die Herrlichkeit gehen. Und deswegen sagt Paulus, ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Ich finde diesen Vers so faszinierend. Denn er sagt nicht, ihr müsst nicht traurig sein. Nein, auch Christen sind traurig, wenn ein lieber Mensch stirbt. Das ist keine Frage. Aber sie sind anders traurig. Sie sind nicht traurig wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir haben erst in dem zweiten Lied am Anfang gesungen, es gibt eine unerschütterliche Hoffnung, die wir haben, um die wir wissen, dass Jesus eben nicht nur den leiblichen Tod besiegt hat, sondern den geistlichen Tod und den ewigen Tod. Und so möchte ich hier noch mit 2 Anwendungen schließen. Die gute Nachricht ist, Jesus sagt auch heute noch, komm. Nicht unbedingt Talita, weil die meisten von uns keine kleinen Mädchen sind, aber er sagt, komm. Ich wusste nicht, dass der oberösterreichischen Dialekt kennt, aber oder dass Aramäisch und Oberösterreichisch verwandt ist, aber Sprachwissenschaft ist faszinierend. Jesus sagt auch heute, komm. Wenn du noch tot bist in Sünden und Übertretungen, wenn du schon alles Mögliche versucht hast, um Frieden zu finden mit Gott, durch gute Werke oder was immer sonst, durch Religiosität und es hat nicht funktioniert, Jesus sagt, komm. Du darfst aufstehen. Du darfst seine Hand ergreifen, die er dir hinhält, und du darfst neues Leben finden. Und denen von uns, die das schon erlebt haben, dass Jesus uns auferweckt hat geistlich, dass wir seine Töchter und Söhne sein dürfen, für die gilt, hör nicht auf zu glauben. Ziemlich sicher hat jeder von uns Menschen, die er lieb hat, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Freundschaft, die Jesus noch nicht kennen. Und wir beten für sie und wir beten vielleicht schon Jahre, wir beten vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte. Und es scheint so hoffnungslos zu sein. Und da sagt Jesus, hör nicht auf zu glauben. Er kann immer noch eingreifen, er kann immer noch wirken und wir dürfen ihm weiter vertrauen. So, Jesus ist Herr über Krankheit und über Tod. Das heißt nicht, dass wir nicht krank werden, das heißt nicht, dass wir nicht sterben werden. Aber es heißt eins, wie wir es im ersten Lied gesungen haben, du bist vollkommen gut zu mir. Egal, was er gibt. Egal, wann wir zu ihm heimgehen. Es ist ja meistens nicht der richtige Zeitpunkt. Die meisten sterben zu früh oder zu spät. Die wenigsten sagen, wenn jemand gestorben ist, das war genau der richtige Zeitpunkt. Aber Gottes Weisheit und Gottes Liebe brauchen wir nicht anzweifeln. Wir dürfen weiter glauben. Amen.